Was ich immer geschätzt habe an diesen Face-to-Face-Begegnungen, ist, ich wollte immer raushören, was gefällt an unserer Arbeit und was können wir besser machen. Und wenn man halt einfach nur so am Schreibtisch ist, spürt man ja das nicht. Und ich komme wirklich Feedback, komme ich nur über, wenn Face-to-Face ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Einfach die Begegnung mit unseren Konsumenten.
Timeline. Der Podcast über die Geschichte von ERF-Medien in der Schweiz. Ein Gespräch mit Menschen, die in dieser Geschichte mitgewirkt haben.
In diesem Podcast schauen wir auf 50 Jahre Geschichte von ERF-Medien. Und heute sind meine Gäste Verena Birchler und Matthias Fontana. Mein Name ist Hans-Jürg Keller. Bei der Vorstellung fange ich mit Matthias an, weil bei dir, Verena, wollte ich gerade noch eine Frage anhängen und dann ins Gespräch einsteigen. Also, der Matthias Fontana ist der aktuelle Leiter von der Abteilung Marketing und Fundraising. Er ist seit 2009 in dieser Abteilung und seit 2019 der Leiter. Und die Verena Birchler hat bei ERF Medien verschiedene Arbeiten gemacht und da im wahrsten Sinn vom Wort Geschichte mitgeschrieben. Sie hat in der Radioredaktion gearbeitet, ist TV-Moderatorin bei «Weisst zum Sonntag» und ab 1992 Leiterin der Abteilung Marketing und Fundraising, wie es heute heisst, und Stellvertreterin vom Geschäftsführer. Ein rechter Querschnitt. Verena, irgendwie habe ich den Eindruck, dass dein Werdegang etwas davon zeigt, wie sich ERF Medien verändert hat. Das kleine Team, Radioteam, das es damals noch war, ist gewachsen. Neue Medienkanäle sind dazugekommen. Und dann hat man auch Unterstützer und Interessierte nicht dürfen vergessen. Ist das so? Also, oder bist das einfach du, der gerne Verschiedenes gemacht hat und eben auch Neues ausprobiert hat?
Ich glaube, es ist wie beides. Also einerseits wird es mir immer schnell langweilig. Also es ist schon so, wenn ich etwas lang gemacht habe, dann habe ich wie eine neue Herausforderung gebraucht. Und das hat aber auch passt sehr gut zu der Veränderung von der Mediensituation und von der Medienmöglichkeiten. Das ist genau auf mich zugeschrieben gewesen. Und die Entwicklung von, also eine Entwicklung können mitzuerleben, das ist ein Zeitalter, das ist eine Epoche. Das ist fantastisch. Und das hat mir schon gefallen. In jedem Bereich zu arbeiten. Und, schreiben, Fernsehen, Radio. Bis heute ist Schreiben mein Lieblingsding.
Oh, schau jetzt nimmst du schon etwas vorweg. Auf das können wir sicher noch zu reden, wo die Präferenzen liegen. Matthias, du hast Journalismus und Organisationskommunikation studiert und bist dann zu ERF Medien gekommen. Hättest du dir, auch wenn du jetzt so ein bisschen noch zugelassen hast, hättest du dir so eine Pionierzeit gewünscht, in jedem Bereich mal können mitzuschaffen, ein bisschen reinzuschnuppern?
Von den Bereichen her nicht unbedingt. Ich habe im Rahmen des Studiums mitbekommen, wie es ist, Radio zu machen, wie es ist, Fernsehen zu machen. Wir sind dort schon mit Social Media in Berührung gekommen. Aber eine Pionierzeit, eine Art, habe ich dann auch hier dürfen erleben. Als ich da hergekommen bin, hat es Facebook in der Schweiz ganz frisch gegeben. Und nach 4 Monaten habe ich für ERF Medien, Fenster zum Sonntag und Radio Live Channel die ersten Facebook-Profil aufgetan und das anfangen aufbauen. Und das war dann zumal wirklich auch noch so Pionierarbeit gewesen. Und natürlich dann ist es mit diesen Medien, dieser Medienart so weitergegangen. Das ist bis heute so. Wir sind am Ausprobieren, wir sind am Schauen, was kommt Neues, brauchen wir das, wie hat das für unsere Arbeit eine Auswirkung und probiert einfach mal aus. Also im Medienbereich ist man immer wieder mit Pionierarbeit in Anführungszeichen konfrontiert.
Also müssen wir nicht davor reden, dass es dir langweilig geworden wäre, weil es nicht so prickelnd war.
Nein, definitiv nicht. Also ich bin jetzt seit 15 Jahren da, schon fast im Sommer 15 Jahre. Und ich wäre nie 15 Jahre da gewesen, wenn nicht all Bot wieder etwas Neues wäre gewesen, etwas, was mich wieder herausgefordert hat, etwas, wo ich auch können wachsen dabei, etwas, wo mich fasziniert hat, wo ich Leidenschaft habe gespürt. Also das habe ich in diesem Medienunternehmen immer wieder bekommen. Das ist mir immer wieder zugetragen worden und das ist bis heute so. Also da gibt es immer wieder Neues. Mir wird nicht langweilig.
Also da, genau, das ist es gewesen, was bei mir auch ist. Es ist nicht langweilig geworden. Und wir haben ja mehrere langjährige Mitarbeitende. Mhm. Und die sind so lange da, weil eigentlich das Arbeitsprofil, das verändert sich permanent. Und das ist ein Grund, ich weiss noch, wo wir mit Live-Channel gestartet haben, der Mitarbeiter hat mich gefragt, wie lange ich da sei. Da habe ich gesagt, ja, da bin ich glaube 20 Jahre oder sowas. Und dann habe ich in den Augen helles Entsetzen gesehen, dass man so lange da sein kann. Der Mitarbeiter ist aber immer noch da. Weil es eben faszinierende Veränderungen sind.
Und es zeigt ja auch etwas, was überhaupt passiert in der Medienwelt. Also, und dass, wenn wir die Geschichte eben von ERF-Medien anschauen, dass auch da ERF-Medien nicht bei etwas im Stab geblieben ist. Das genau. Glaube ich, dass...
Mir ist das Internet so in den Sinn gekommen. Das war vorher gerne nicht auf dem Radar gewesen. Wir haben uns mal noch überlegt, wo das Internet gekommen ist, ja, müssen wir jetzt auf das auch noch aufspringen. Von lauter vielen Möglichkeiten. So ein Satz ist ja...
Das kannst du dir nicht vorstellen.
Nein, das war ein Verbrechen, gewesen, so ein Satz. Aber der ist uns mal so gefallen.
Ein bedeutender Schritt im Bereich von der Kommunikation ist ja 2001 passiert. Das mag für die einen, vor allem auch von denen, die den Podcast hören, mag das marginal sein. Aber für ERF-Medien hier in der Schweiz ist der wirklich markant und einschneidend gewesen. 2001 hat nämlich der Schweizer Ableger von ERF Medien eine eigene Antenne, ein eigenes Magazin herausgegeben. Wie erinnerst du dich da zurück, Verena?
Das war ein recht deftiger Prozess gewesen, weil wir haben ganz stark mit ERF Deutschland zusammen geschafft. Aber wir haben auch einfach immer wieder Grenzen gemerkt, dass Themen sind einfach von Deutschland bestimmt worden. Und Schweizer und Deutschland ist einfach nicht das Gleiche. Das sind wirklich Riesenwelten. Und wir haben vor allem auch die Kommunikation zu unseren Unterstützern näher bringen. Und das geht nicht, wenn man immer über einen deutschen Partner redet. Und da sind sogar auch Emotionen da gewesen. Ja, nein, jetzt spaltet sich die Schweiz ab. Und die grösste Ängste und so. Nicht unter den Verantwortlichen, aber so also von sonst den Mitarbeitenden. Und wir sind natürlich mega happy gewesen, wo wir haben können starten mit einem eigenen Magazin, wo wir halt haben können Themen aufgreifen, wo Schweizerinnen, Schweizer interessiert. Und das ist schon ein wichtiger Kommunikationsteil gewesen, wo mich freut, dass wir das haben können durchziehen und dann das Magazin auch über die Jahre immer und immer und immer wieder weiterentwickelt hat. Das ist ja auch etwas, was nicht stehen geblieben ist.
Und heisst aber auch, dass es eine Veränderung gegeben hat im Team, weil ein eigenes Magazin rausgegeben hat da geheissen, mehr Leute, also mehr Personal, mehr Arbeit, mehr Finanzen.
Einerseits, ja, das hat es bedeutet und ich freue mich heute noch über die gute Zusammenarbeit eben mit den neuen Leuten, die wir dort hatten. Es hat schon mehr Arbeit bedeutet und mehr Finanzen, die es gekostet hat. Es hat aber auch bedeutet, dass wir mehr Geld einnehmen konnten, weil wir eben näher bei den Leuten waren. Und die Leute hatten einen direkten Mehrwert, weil sie Artikel bekommen haben, die in ihre Welt hineingeredet haben, die greifbar waren, die aktueller waren. Also wir haben uns immer ein bisschen gefunden, wir sind wirklich näher bei unseren Leuten dran. Und das hat man dann auch gemerkt bei den Spenden.
Matthias, wenn du dich so zurückerinnerst, das Heftli, das Magazin hat es hier gegeben. Ein Reisswort. Das hat es hier gegeben.
Das Blättli. Wo es noch in Deutsch war, hat man dem einmal noch das Blättli gesagt. Und das war für mich wirklich ein Reizwort. Weil jetzt ist es wirklich zum Magazin geworden.
Ja, das muss man schon sagen. Und jetzt kommt die Einschätzung von dir. Heute hat das Magazin, hat das deine Öffentlichkeitsarbeit oder das, was du heute tust, deiner Einschätzung nach vereinfacht? Oder wie verändert?
Also das Magazin, das hat eine ganz klare Zielgruppe. Das sind Leute, die an Teufel interessiert sind. Leute, die eintauchen bei einem Thema, wo es irgendwo um die christliche Spiritualität, um Glauben geht. Das sind die Leute, die das abonnieren. Und das sind 24'000 Abonnenten heute im 2024. Und das ist wirklich eine grosse Zielgruppe, die wir haben. Und wir erreichen dort auch ganz viele Leute, die eng mit uns als RF-Medien verbunden sind. Weil sie uns spenden, weil sie Informationen von uns wollen. Und so eine Möglichkeit zu haben, mit denen thematisch unterwegs zu sein, aber mit denen auch kommunikativ unterwegs zu sein, das ist ein grosser Vorteil. Also ich bin sehr digital unterwegs, finde all die digitalen Möglichkeiten immer spannend und toll, aber das ist für mich schon seit ich hier angefangen und schon vorher klar gewesen. Ein gutes Druckerzeugnis bringst du aus der Kommunikation fast nicht weg. Also das ist heute nach wie vor ein wichtiger Teil von unserer Kommunikation.
Du sagst es jetzt, es ist ein Kommunikationsmittel geworden. In den Anfängen war es ja eher ein Programmheft. Es hat ja hauptsächlich das Programm abgebildet. Wann kommt welcher Beitrag, welche Sendung. Da ist es weniger oder zweitrangig eigentlich ein Kommunikationsmittel gewesen.
Das hat sich aber sehr schnell geändert. Das stimmt, es hat ja auch Programmheft, glaube ich, geheissen, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwo ist das noch drauf gestanden. Aber wir haben relativ sehr schnell angefangen, die ganze Programmteil ein bisschen einzustampfen. Es ist also alle zwei Jahre hat man ein bisschen weniger gemacht. Hat man geschaut, dass man mehr Inhalte können, reinpacken konnte. Und das ist auch gut gewesen. Das ist auch wichtig gewesen. Natürlich ist früher das Verhalten tatsächlich so gewesen, auch die Heim im Fernsehen schauen, da hat man noch ein Programmheft gehabt und dann hat man geschaut, was läuft, wenn.
Ausgewählt.
Und das hat natürlich abgenommen. Das hat auch bei uns abgenommen. Und die ihre Lieblingssendungen hatten, haben dann gewusst, wenn die laufen. Und von dem her hat man wirklich das auch sehr, sehr reduziert. Immer ein bisschen mehr und mehr und mehr. Und ich finde es mega gut, wie es jetzt ist. Es ist jetzt ja kein in dem Sinn Programmheft mehr.
Das ist so.
Das ist super. Das hat man aber vor 15 Jahren hat man das, wäre das zu früh gewesen. Man hat immer müssen ein bisschen herausfinden, wann ist der Zeitpunkt gut in der Kommunikation zum Reduzieren. Weil man hat jedes Mal Leute verärgert. Das ist klar. Und das ist immer Veränderung verärgert, immer ein Stück weit. Das ist auch nicht schlimm. Aber man hat sehr sorgfältig müssen schauen. Und eigentlich hätte man dort mal schon gerne alles rausgeworfen. Hat man aber nicht können, weil man eben gewusst hat, gewisse Leute schauen das einfach noch gerne an.
Also da haben wir ja vor vielleicht 4 Jahren oder so wirklich einen Schritt gemacht und haben gesagt, jetzt kriegen wir all die Programmseiten raus. Wir wollen die mit Inhalt füllen, wo wir sagen, das ist im Moment unser Monatsthema, das nehmen wir als Thema auf im Radio, im Fernsehen und so weiter, aber wir wollen einen Fokus auf das Thema legen. Und dann war es tatsächlich so gewesen, dann sind die Programmteile weg gewesen und ich kann mich an ein Telefon erinnern, wo ich dort in der Corona-Zeit ins Homeoffice weitergeleitet bekommen und einen grennenden alten Mann am Telefon hatte, der sein Programm nicht mehr hatte. Wie kommen wir auf die Idee, oder, das rauszunehmen, weil jetzt hat er das, was er eigentlich braucht an unserer Zeitschrift, an unserem Magazin, hat er nicht mehr. Oder? Und mir ist das bewusst gewesen, dass das könnte der Fall sein, dass das könnte so kommen. Und gleichzeitig habe ich gewusst, wir wollen den Schritt gehen, wir wollen auf den Inhalt setzen und das priorisieren. Wir haben dafür gesorgt, dass Leute, die denen das Programm wirklich wichtig ist, dass die das auf einen anderen Weg überkommen. Und das ist bis heute so. Wir haben ungefähr 300-400 Leute, die das gerne wetten, das Programm. Wir stellen ihnen das zur Verfügung, digital oder ausgedruckt per Post. Das kann man überkommen, die Sachen. Oder? Aber für die meisten Leute ist das Programm, das ist überflüssig. Man schaltet ein und man geht sich das suchen, wo man will, oder?
Auch schon ein Kompromiss zwischen digital und kopiert, gell?
Jetzt in dem Fall, ja, ja, tatsächlich. Weil wir haben ja dort gemerkt, Bedürfnisse ändern sich auch bei den 80-Jährigen, bei den 85-Jährigen, da gibt es Leute, die haben ein iPad, das als ihr tägliches Lesegerät fungiert. Die können ihr Programm dort sehr gut drauf lesen. Dann schicken wir das monatlich per E-Mail. Für andere im gleichen Altersspektrum ist das keine Option. Dann schicken wir das sehr gerne weiterhin auf Papier. Also dort, ja, die Möglichkeiten haben zugenommen, die Medienmöglichkeiten, auch unsere Optionen, die wir manchmal müssen oder wollen anbieten, haben durch das zugenommen. Und gleich, ja eben, dass wir ihr Zeitschrift kein Programm mehr bringen, das war ein guter Entscheid aus meiner Sicht. Weil wir haben viel mehr Platz jetzt für Thema, für Vertäufung. Genau.
Ist eine grosse Herausforderung. Also, wenn wir eine 50-jährige Geschichte anschauen, dann hat man verschiedene Generationen, Altersgruppen, die man irgendwie mitnehmen muss. Und ich höre es daraus heraus, dass es nicht erst heute, dass das auch schon vor ein paar Jahren schon so eine Gratwanderung war. Wie bringen wir die Generation mit, die ihr vertrautes Produkt hat und kennt hat? Wie funktioniert dann Beziehungspflege? Also jetzt ist mehr der Kanal vom Magazin oder eben dann auch auf digitalen Weg. Wie hat man das voran, bevor das so war? Wie ist das dort dann gelaufen?
Wir haben in den früheren Jahren viel mehr Wert gelegt, wirklich auf Beziehung, auf Face-to-Face. Das heisst, wir haben sehr viele Gruppen im Haus gehabt, also regelmässig, die einfach die Arbeit haben wollen anschauen. Und da haben wir manchmal in der Woche zwei Gruppen da gehabt. Also das war keine Seltenheit gewesen. Oder wir sind sehr viel an Konferenzen gegangen, wo man eben Beziehungen dann auch können pflegen. Wir haben mit den Zeiten angefangen, zum Beispiel Reisen anbieten, wo man viel Beziehung gepflegt hat. Und was ich immer geschätzt habe, diese Face-to-Face-Beziehungen oder Begegnungen, ist, ich wollte immer raushören, was gefällt an unserer Arbeit und was können wir besser machen. Und wenn man halt einfach nur so am Schreibtisch ist, spürt man ja das nicht. Und wir sind normalerweise in unserer Arbeit immer hinter einem Mikrofon, hinter einer Kamera oder hinter einem PC. Und ich komme wirklich Feedback komme ich nur über, wenn Face-to-Face ist. Wir sind auch viele Gottesdienste. Wir haben jemanden gehabt, der nur von einem Gottesdienst zum anderen ist. Der ist manchmal wirklich an vier Sündig unterwegs gewesen, um die Arbeit vorzustellen. Und dort haben wir sehr, sehr viele Feedbacks rausholen und haben dann können dementsprechend eben gerade jetzt zum Beispiel in einem Magazin anpassen oder auch sonst einfach herhören. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Einfach die Begegnung mit unseren Konsumenten.
Aber das haben wir ja heute Möglichkeiten auch auf dem digitalen Weg face to face. Man sieht einander. Kontaktpflege, sind die physischen Begegnungen immer noch so wichtig? Oder kann man es auf dem digitalen Weg kompensieren?
Nein, kompensieren kann man das auf keinen Fall. Also es gibt nichts anderes als Face-to-Face in der Kommunikation. Das ist das Ungefilterste und das Echteste. Es ist gleichzeitig auch das Aufwendigste. Nicht nur für uns als ERF-Medien das Aufwendigste, sondern auch für das Gegenüber, das ich möchte ansprechen. Und in den letzten Jahren hat unsere Welt eine Entwicklung gemacht, durch Corona, sage ich jetzt mal, wo wirklich sehr viel hat geschiftet. Die Leute gehen nicht mehr gleich an Veranstaltungen. Die Leute sind nicht mehr gleich unterwegs, ist das, was ich wahrnehme. Die Leute buchen nicht mehr gleich verbindlich, Ferienangebote beispielsweise und so weiter. Man hat zum Teil ja auch nicht mehr können die Angebote machen, die man eigentlich hätte machen wollen. Also Leute zum Beispiel in Gruppen daher nehmen, haben wir einfach mal alles müssen runterfahren. Und jetzt sind wir durch den Umbau, den wir hatten, noch ein bisschen pausiert worden und merken jetzt einmal, jetzt wollen wir das wieder anfangen anbieten. Wir wollen unbedingt die Leute wieder da haben. Wir sind auch vorbereitet, räumlich jetzt, dass man da kann eine gute Zeit haben, kann Begegnung haben. Wir haben all unsere Räumlichkeiten auf das umgebaut, dass man einander begegnet, oder? Und sind das jetzt wieder am Auffahren. Aber ich glaube, vor 15 Jahren, vielleicht vor 20 Jahren, war es so wie eine Hochzeit gewesen, auch von dem, dass die Leute sehr gerne sind, dass die Leute als verbindliche Gruppe noch sind. Heute gibt es Teile von diesen Gruppen, die ihr dann hattet, die gibt es in diesen Formen gar nicht mehr. Also ein Kirchenchor beispielsweise, ja, wie viele Kirchenchor gibt es noch? Oder eine Männergruppe XY oder eine Frauengruppe XY. Die Leute sind irgendwie, ja, haben ihre Sachen verändert, sind nicht mehr gleich unterwegs. Und da liegt es jetzt auch an uns als ERF-Medien, um immer wieder die richtigen Möglichkeiten und Begegnungsmöglichkeiten zu suchen.
Also es hat sich nicht nur die Medienarbeit, das Medienhaus ERF verändert, sondern eben auch die Gesellschaft rundherum.
Genau.
Und der Stil von der Kommunikation hat sich verändert. Kanal und der Stil. Wenn ihr jetzt so aus der Zeit, wo ihr ERF-Medien kennengelernt habt, mitgeschafft habt, wenn ihr das so anschaut, was würdet ihr sagen, was ist wichtig und sollte auch weiter gepflegt werden, beibehalten werden, wenn wir in die Zukunft schauen?
Also wir haben, eines von unseren Zielen ist, wir berichten über Gott und die Welt, und zwar so, dass es alle verstehen, egal wo, dass die Person jetzt gerade irgendwo persönlich, glaubensmässig steht. Wir wollen eine Sprache reden, die nicht eine interne oder eine Kirchensprache ist. Das ist etwas, wo schon seit fast Beginn von ERF-Medien so ist und wo sich auch weiter wird sein. Und das ist auch immer wieder eine Herausforderung. Ja, was ist die richtige Sprache? Ja, wie spricht man verständlich über Glauben, auch über Glaubenserfahrungen? Das ist etwas, wo gesellschaftlich gesehen auch sich verändert hat. Vor 40 Jahren, sage ich mal, war der Glaube noch ein wichtiger Teil gewesen. Die Kirche vielleicht auch in der Gesellschaft. Hat sich auch verändert. Und da passt sich auch Kommunikation, Sprache, alles zusammen dran an, oder?
Also ich denke auch, die Sprache, glaube ich, ist nicht so das Problem, dass alle, die hier arbeiten, haben das irgendwo drin. Ich glaube, eine grosse Herausforderung wird sein, dass die Leute in dieser Vielfalt von Möglichkeiten, die wir alle haben, auch ein christliches Angebot, Werbekanäle finden, wo überhaupt zu den Leuten kommt. Mhm. Und das hat mit Geld zu tun, das hat mit Arbeit zu tun. Ich glaube, das ist fast die grösste Herausforderung, wie erfahren die Leute von diesen Angeboten. Also ich denke jetzt nur an die vielen Podcasts, die gestartet worden sind. Ich bin ja eine begeisterte Podcast-Hörerin. Und es sind so viele gute Sachen in diesen Podcasts. Aber wer erfährt davon? Woher weiss man es? Und ich merke, es wird immer wieder in den sozialen Medien sieht man das. Und trotzdem, also wenn ich so rumlasse, sehr viele wissen nicht, dass es die Podcasts gibt. Mhm. Und da ist, glaube ich, fast die grösste Herausforderung. Wir haben eine gute Sprache, wir haben gute Angebote. Es ist wirklich, wir haben ein vielseitiges, breites Angebot. Aber wie erfahren die
Leute? Wie kommt es zu den Leuten, genau, für die es gemacht
ist? Und das ist tatsächlich früher noch ein Stück weit wie einfacher gewesen. Da hat man mal alle Gemeinden und Kirchen in der Schweiz angeschrieben. Und dann ist das am Sonntag bekannt gemacht worden. Dann ist man vielleicht eingeladen worden. Dann hat man können so Podcasts vorstellen, wenn das so schon gegeben hat. Und das ist heute nicht mehr so. Und wie erreichen wir eigentlich die Leute mit unseren Angeboten? Das finde ich echt noch, ist einfach eine Kostenfrage.
Ja, das ist herausfordernd, und dort sind wir immer auch wieder, da befinden wir uns ein bisschen weit eben wieder in der Pionierarbeit, immer wieder, oder die ganze Zeit, um herauszufinden, was ist wo dran, wie erreicht man diese Leute.
So, das tue Gutes und sprich darüber, dass man auch gehört wird, hey, da gibt es etwas Geniales.
Da schließt sich der Kreis eigentlich. Danke, Verena, dass du gekommen bist.
Danke, dass ihr dürfen
kommen. Ja, gerne. Die Aussagen und Eindrücke, die ihr geschildert habt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und mit uns ein bisschen in alte, bis auch aktuelle Zeiten eingetaucht sind. Wir berichten über Gott und die Welt, ist das Motto von ERF Medien heute. Das war es auch schon von Anfang an gewesen. Es gibt also sicher noch mehr Stoff, um darüber zu reden, über die Geschichte hineinzutauchen. In dem Sinn sage ich, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Hans-Jürg Keller.
Timeline. Der Podcast über die Geschichte von ERF Medien in der Schweiz. ein Gespräch mit Menschen, die in dieser Geschichte mitgewirkt haben.